Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast. Freut mich, dass du wieder einschaltest oder vielleicht auch zum ersten Mal, wie auch immer, freut mich beides. Heute habe ich aber zum ersten Mal einen Spieler tatsächlich zu Gast, Dennis Caliberda, der schon ganz am Anfang sich zur Verfügung gestellt hat, also nach meiner ersten Folge auf Twitter mir geschrieben hat, wenn ich mal einen Gast brauche, kann ich mich melden. Bin jetzt auf sein Angebot zurückgekommen und dachte jetzt auch im Zuge der Olympia-Qualifikation passt das ganz gut. Er hat sich da auch einen Plan zurechtgelegt, wird auch später noch erzählen, wie er seine Chancen quasi wahren will, um da Teil des Kaders noch für Paris zu sein. Interessant, welchen Weg er dafür gegangen ist. Ja, hat auch erzählt, ja, wen er da als einer der besten Trainer Deutschlands sieht, eher am Ende, aber ja, hätte ich jetzt so vorher auch nicht gedacht, wen er da nennt. Deswegen freut mich, wenn du bis zum Ende reinhörst. Und kleinen Hinweis noch, wenn dich Volleyball-News und so weiter interessieren, würde mich freuen, wenn du meinen Newsletter auch abonnierst. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung oder wenn du auf volleyball-insider.com quasi dich umschaust, dann wirst du es auch direkt finden. Und dann kriegst du einmal im Monat die neuesten News aus der Volleyballbranche und eine Podcast-Folge verpasst du auch nicht mehr. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview. Ja, hi, freut mich sehr, dass du zu Gast bist. Dennis Caliberda, schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Dennis, erzähl doch mal gerne so von Anfang an, wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen? Wie hat deine Karriere gestartet quasi?
Oh, ich glaube, das wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt, dadurch, dass mein Vater professionell Volleyball gespielt hat und wir schon, als ich klein war, rumgereist sind, weil er in verschiedenen Ländern auch gespielt hat. Ich bin ja 1990 geboren und die UdSSR ist 1991, hat aufgehört zu existieren. Und auch in der gleichen Zeit hat mein Vater halt sich dann halt im Ausland nach Verträgen, glaube ich, erkundigt und hat dann halt in Slowenien, in Montenegro gespielt. Und das heißt, ich bin schon eigentlich mit dem Volleyball aufgewachsen, weil ich halt auch, als ich klein war, immer in der Halle unterwegs war. Und dann, ich glaube, 93, 94 kam mein Vater nach Deutschland. Und zuerst habe ich Fußball angefangen zu spielen. Also ich hatte nicht so Lust auf Volleyball, war aber halt ganz oft bei meinem Vater entweder in der Halle dabei, weil er Zweitliga gespielt gehabt, oder ich habe halt bei den Beachvolleyball-Turnieren, die er halt im Sommer gespielt hat, war ich auch immer dabei und habe immer mit Ball gespielt. Und irgendwann, als ich 10 war oder 9, 10 war, hat er mich damals oder sozusagen hat er mich zum, nicht zum Training mitgenommen, aber ich sollte halt sozusagen zu einer Mannschaft gehen. Das war damals auch der SSC Berlin, die Jugendabteilung in Marzahn. Also SSC, was jetzt BR Volleys ist, war früher SSC ganz lange Zeit, für die Leute, die noch ein bisschen jünger sind. Und habe es halt von Anfang an, ich war, glaube ich, sofort einer der besseren Spieler da, und hat sofort Spaß gemacht. Also ich habe beides gleichzeitig gemacht, Fußball und Volleyball. Aber relativ schnell war dann irgendwann mal ein Spieltag, also am Wochenende, wo halt beides war, Fußball und Volleyball. Und dann musste ich mich entscheiden und es war für mich eigentlich relativ einfach, weil Volleyball mehr Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich mich halt für Volleyball an dem einen Punkt entschieden und es war letztendlich die Entscheidung, welche Sport ich halt weitermache. Und es war dann Volleyball. Und dann lief es halt vom Landeskader über Jugendnationalmannschaft, über Junioren, also halt ein typischer Weg, den halt ein junger Spieler macht, der ganz gut ist, durchmacht. Genau, und das hat eigentlich alles beim SCC angefangen, mit 10 Jahren. Im Glambecker Ring.
Ganz kurz, weil es, glaube ich, nicht alle wissen, du bist in der damaligen UdSSR geboren, heutige Ukraine, richtig?
Genau.
Und sprichst du auch Russisch oder Ukrainisch? Was sprichst du da was von?
Also ich bin ja genau dieses Problem, was entstanden ist an der Ukraine, halt, dass du halt ein Teil der Bevölkerung Russisch ist, ein Teil der Ukrainisch, bin ich halt im Osten aufgewachsen, so östlich. Mhm. Und da haben wir haben immer Russisch geredet zu Hause. Also meine Eltern sind auch, die reden beide Russisch. Wir haben immer zu Hause Russisch geredet. Das heißt, ich habe Russisch gelernt, indem ich mit meinen Eltern geredet habe. Ich hatte es nie in der Schule. Deswegen wurde es immer schlechter, als ich halt da weggegangen bin von zu Hause. Ich bin dann mit 14 in den Internat gegangen. Aber allgemein rede ich immer noch nur Russisch mit meinen Eltern. Also, okay. Genau.
Wie war das denn so als Kind? Also du bist dann mit 2 erst nach Deutschland gekommen, aber trotzdem war so das Russische noch...
Ich bin deutsch.
Okay.
Ich bin vollkommen deutsch. Also ich bin halt, wir haben ein paar kulturell ein bisschen russisch erzogen, also durch die, wie es zu Hause so aussieht, ist sehr russisch, würde ich sagen.
Wie es aussieht, was aber, meinst du?
Naja, wie man halt, die Gebräuche sind zu Hause, also wie Essen gekocht wird, wie man halt sich, wie halt Sachen passieren, also wie so ein bisschen der Umgang ist auch, ist so ein bisschen anders. Aber sonst war ich ja ab Vorschule in Deutschland und ich denke deutsch, ich bin sehr deutsch. Ich habe immer deutsche Freunde gehabt. Ich sehe mich auch als Deutscher. Nur weil ich ja zu Hause anders rede, hat es für mich... Ich war auch sehr froh darüber, als ich 14 geworden bin, habe ich ja deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, weil ich in die Jugendnatio gekommen bin. Mhm. Und ja, das war ein... Ja, nee. Aber ich bin auf jeden Fall sehr deutsch. Also ich habe wenig Kontakt mit Russen und Ukrainern. Deswegen kann ich das immer so...
Also war es auch nie schwer zur Debatte gestanden, irgendwie für die Ukraine oder... sowas aufzulaufen in der Nationalmannschaft?
Nee.
Okay. Hast dein Vater dich denn irgendwie auch irgendwie als Trainer oder sowas begleitet? Oder wie sehr hat er sich da, ich sag mal, eingemischt?
Naja, er versucht sich einzumischen. Also ich glaube, in der D-Jugend, es gab auf jeden Fall ein Jahr, wo mein Vater Trainer war. Mhm. Es lief, glaube ich, so semi-gut, weil er nicht so wirklich einen Draht gefunden hat, wie er mit mir kommuniziert. Er hat sein Bestes getan, aber ich glaube, ich war auch nicht so einfach als Kind.
Okay.
Er hat immer versucht zu helfen, aber ich glaube, ich habe meinen Weg selber gefunden, weil ich halt nie gemocht habe, meinen Vater über Volleyball zu reden. Er hatte immer so eine Art gehabt, wo ich halt immer übelst abgeblockt habe. Mhm. Und für ihn war es immer ein Thema, weil er immer mich unterstützt hat, immer dabei war. Aber so Kommunikation über Volleyball gab es sehr wenig zu Hause, weil ich es einfach nicht wollte. Ich hatte da keine Lust drauf und bin auch nicht so ein Typ, der außerhalb viel mit sich im Volleyball beschäftigt, außerhalb des Trainingsfeldes.
Hat er ja so eine, so, wie sagt man, typische Ostblock-Mentalität, so irgendwie so streng und...
Also Ostblock-mäßig typisch, meine Mutter ist eine typische russische Mama, würde ich sagen. Und mein Vater ist auch typisch russisch, aber zum Beispiel eher jemand, der halt im System auch gewachsen ist, der sehr systemtreu war, beziehungsweise sehr, wie ein Soldat, der halt sehr gut seine Sachen erfüllt hat. Mhm. Mein Vater hat zum Beispiel nie getrunken zu Hause. Ich habe meinen Vater das erste Mal betrunken gesehen mit 17, 18 oder sowas.
Ach, krass, okay.
Und das ist ganz untypisch eigentlich. Ja, aber ja, mein Vater hat einfach sehr stark vorgelebt, dass er halt alles gegeben hat, damit die Familie halt ein besseres Leben hat. Die haben sich entschieden, nach Deutschland zu kommen, damit die Kinder halt ein besseres Leben haben. Mhm. Und das hat man halt gemerkt. Das heißt, es war schon hart am Anfang, besonders als wir hier in Hamburg migriert sind. Und das hat man schon als Kind mitbekommen, dass halt die Eltern viel aufgegeben haben in der Ukraine für uns Kinder.
Wann hast du denn dann eigentlich gemerkt, dass es ja was Professionelles werden kann, dass du Profi werden kannst und damit auch Geld verdienen kannst?
Oh, also das ist ja auch immer so ein Ding, man schwimmt halt mit, also man denkt über lange Zeit drüber gar nicht nach und es passiert dann einfach. Ich war ja relativ früh schon einer der besseren Spieler und ja, mir war früh klar, dass ich halt gut sein werde, glaube ich. Weil ich hatte halt immer einfach Confidence. War sehr überzeugt von mir selbst. weil ich halt einfach, das ist halt schwierig, wie erklärst du das einem Kind, das halt besser ist als alle anderen, dass du halt ein bisschen Demo zeigen sollst und ein bisschen chillen sollst, wie man so gut Deutschen sagt. Aber Geld verdienen, ich glaube, das kam so, als ich in die erste Liga gewechselt bin nach Haching und dann gemerkt habe, dass ich da auch spiele und Leute, die mehr Geld verdienen als ich, beschäftigter sind als ich. Und dann merkt man halt, okay, das ist halt, ich kann damit Geld verdienen und das kommt aber echt spät. Also genau, lange Zeit macht man sich darüber keine Gedanken, weil man halt einfach frei ist von den ganzen Problemen, die halt Erwachsene haben, als Jugendliche.
Wann war denn, oder was war ehrlich, deine erste Profistation? War das Berlin oder schon Haching?
Haching. Berlin wollte mich nicht. Ach. Es war relativ kompliziert. Damals waren halt Christian Fromm, die Star, also die besten Spieler, glaube ich, in unserem Jahrgang. Und alle wollten Christian haben. Und Mihai Padoreto hat sozusagen an mich genommen, weil ich halt keiner mich haben wollte, sozusagen von den besseren Vereinen. Und das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein. Also es war wirklich gut, von zu Hause wegzugehen. Haching damals hatte eine sehr gute Mannschaft. Und das war für mich eigentlich eine sehr gelangte, wenn ihr mir zurückwirkt, auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung, aus Berlin wegzugehen, aus der Comfortzone raus. Und ich hatte auch viele, also das war sehr gut im Nachhinein.
Wann kam denn dann deine erste Auslandsstation? War das Schon unmittelbar danach?
Direkt nach Haching. Also ich war 3 Jahre in Haching.
Okay.
Und es müsste, wann waren das genau? 3 Jahre Haching, 19, 21, ich glaube 22, 23 habe ich dann in Italien unterschrieben. Mhm. Das heißt, ich hatte dann halt nach Haching hatte ich halt eine Nationalmannschaftssaison, wo ich eigentlich ganz viel gespielt habe durch Vital. Mhm. Und dann habe ich halt gleich ein Angebot aus Italien bekommen, weil ich halt mich in der Nationalmannschaft Spielersätze bekommen habe. Und dann habe ich einen Vertrag in Vibo Valentia, das ist im Süden von Italien, in Kalabrien unterschrieben. War auch eine Erfahrung wert, das war auch schön.
Ja, ich weiß vom Tom Strohbach, der dann auch da in der Saison war, der hat da auch ein bisschen erzählt.
Genau, ein bisschen später.
Dass es da relativ ländlich ist, nicht so viel los?
Nichts los, also überhaupt nichts los.
Und relativ weite Anreisen, dass die meisten eben eher im Norden da angesiedelt sind, die meisten Top-Vereine.
Genau, du bist halt immer geflogen. Du bist immer geflogen. Es war da teilweise eigentlich ganz cool, weil so ja nichts zu los war in Vibo und du konntest immer den Abend in der Stadt, wo wir gespielt haben, verbringen. Du musstest nicht zurückreisen. Das war eigentlich ist immer was Schönes im Volleyball. Das sind immer die besten Abende, sind meistens entweder, wenn du mal als Nachbarschaft unterwegs bist und dein letzter Spieltag ist und danach was machen kann. Mhm. Oder halt, wenn du Auswärtsspiele hast, wo du halt dann da bleibst und zusammen halt was machst. Und das war eigentlich ganz cool. Also es war dann, manchmal ist es lästig, aber im Großen und Ganzen fand ich das ganz angenehm, weil du halt immer was zu machen, zusammen mit der Mannschaft machen konntest. Außer du hast verloren und die haben dich im Hotel eingesperrt. Aber sonst war es ganz cool.
Gab es da auch mal so Drucksituationen? Der Tom hat auch mal erzählt, dass da der Präsident und sowas da auch schon mal so die Pistole auf die Brust gesetzt hat und von wegen, so Leute, so wie ihr spielt, so geht das nicht. Und dann, keine Ahnung, Hausarrest oder sowas gegeben hat.
Also der Präsident, der damals ja da war oder dann lange Zeit da war, war ja der auch der Hauptsponsor. Und der hat es wirklich sehr gut gemacht. Also der kam halt wirklich nur, wenn es halt wirklich sehr schlecht lief und wir zu Recht einen auf den Deckel verdient haben. Und einmal haben wir gegen einen, so ein Derby fast verloren gehabt in der Liga, relativ klar, 3-0. Und er kam an und meinte, ja, es gibt kein Geld mehr, bis es besser läuft.
Okay.
Und danach lief es halt besser. Also er hatte halt recht, also es war halt hart. Aber ich fand das war eine der Stationen, wo der Präsident eigentlich einen sehr guten Draht mit der Mannschaft hatte. Also nicht einen Draht, aber der war halt, ja, also der war ein guter Mann. Also der hat auf jeden Fall, ja, der hat es gut gemacht. Aber es gab auf jeden Fall sehr viele Drucksituationen, ja. Aber es ist halt überall in Italien so, egal wo du spielst. Also das wird halt sehr schnell angedroht, kein Geld zu bezahlen. Und,
okay. Aber ist so Italien typisch oder generell auch im Ausland?
Kommt auf den Verein an. Aber es gibt auf jeden Fall viele Drucksituationen im Verein, wo halt dann gedroht wird mit Geld. Was eigentlich komisch ist, aber...
Hm. Wo hast du noch überall gespielt? Italien?
Ich war, wie gesagt, in Vibo. Danach bin ich nach Piacenza gewechselt. Dann habe ich da ein Jahr gespielt. Dann bin ich nach Polen gegangen für ein Jahr. Dann von Polen wieder zurück nach Italien, nach Perugia. Von Perugia nach Civitanova. Von Civitanova nach Türkei, Türkei Modena und dann noch ein Jahr in Modena. Also
die meiste Zeit schon in Italien?
Genau, ich glaube 7 Jahre insgesamt.
Krass. Und wie würdest du so die Mentalitätsunterschiede beschreiben, vielleicht auch zu Polen oder was so vergleichbar ist, glaube ich?
Polen hatte ich das Pech, dass ich mich gleich relativ schnell verletzt habe in dem Jahr und dann halt die Saison relativ früh zu Ende war. In der Türkei ist die Mentalität auf jeden Fall eine ganz andere, weil die Leute halt, die halt jung sind, viel Geld verdienen und gar kein gar keine Lust haben zu arbeiten. In Italien ist interessant. In Italien finde ich, dass die Leute ganz oft den Sport als Arbeit ansehen und dass die Leidenschaft so ein bisschen verloren geht, weil ja, was man halt in der Nationalmannschaft zum Beispiel ist immer ein schlechtes Beispiel, weil Nationalmannschaft und Verein kannst du schnell vergleichen. Aber die Mentalität der deutschen Spieler ist eine andere, weil wir daran nicht das für uns normal ist, dass sie viel Geld verdienen in der deutschen Liga. Und die Italiener haben irgendwie dieses, also es ist auch nicht überall so, das ist immer schwer zu sagen, aber viel, was ich bekommen war, dass die halt nur Volleyball spielen, um Geld zu verdienen. Und das ist halt teilweise ein schlechter Ansatz für Erfolg. Weil die Leidenschaft sollte dann vornherein stehen und dieses Interesse daran, besser zu werden und nicht, dass man halt dann besser spielt, wenn man halt gesagt bekommt, dass man halt kein Geld bekommt. Und das fand ich halt, das hat halt gewirkt in Italien. Wenn du gesagt hast, der Präsident kam oder angedroht wurde, kein Geld zu bekommen, haben die Leute besser gespielt, weil die halt dann performt haben. Aber es ist meiner Meinung nach ein schlechtes Mindset, wie man es haben kann. Und zu anderen Ländern kann ich das schwer vergleichen, weil ich jetzt jetzt spiele ich ja gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Abu Dhabi. Und da kann man es ja ganz schwer vergleichen, weil die Leute halt nicht professionell sind, sondern arbeiten und Volleyball spielen. Und das kann man nicht vergleichen. Aber das so zwischen Deutschland und Italien würde ich schon der größte, so wie man halt an Arbeit geht. Also wie viel einem Arbeiten im Training Spaß macht, würde ich sagen.
Würdest du sagen, dass es vielleicht sogar dann gut ist, dass man in Deutschland weniger verdient, dadurch, dass man dann eben mit Leidenschaft eher spielt?
Ich würde ja sagen, dass Trainer das beeinflussen könnten. Dass man, wenn man einen guten Verein hat, und ich denke, es gibt gute Vereine in Italien, wo das nicht so ist, weil Geld kann nie ein Thema ist. Und ich hatte halt dann Pech, ein paar Jahre da zu spielen, wo das halt so war und ich es gemerkt habe. Und deswegen habe ich da auch davor rangeschoben, dass es halt nicht überall so gleich ist. Aber ich glaube, das ist eine Organisationssache. Also wenn der Verein gut organisiert ist und Geld nicht ein Thema ist, sondern es ist der Verein will, dass man halt dran an einer Sache arbeitet, dass man halt vorangeht, ist da eher die Sache. Also es ist auf jeden Fall, würde ich den Leuten in Deutschland mehr Geld gönnen. So ist es nicht. Nee, ich glaube, das ist der Vorteil. Man könnte halt beides haben. Deswegen würde ich das nicht so sagen.
Ja, oder eher so, ich sag mal, Anreizsysteme mit Boni irgendwie, wenn man da Topscorer wird, dass man dann, keine Ahnung, halt noch ein bisschen immer was drauf bekommt.
Anreizsysteme ist gut, genau, dass man halt, bei uns zum Beispiel, jetzt ist es so, dass wir halt ein Spiel gewinnen, wo die glauben, das ist wichtig, und da kommt der Präsident rein und gibt halt Geld. Ob das jetzt sinnvoll ist, aber das fand ich halt allgemein gut, wenn das halt gemacht wurde, wenn du einfach irgendwelche Sachen Belohnung bekommst. Eine witzige Geschichte aus Unterhaching war mal das Mihai. Auch ein sehr cleverer, also wir haben den Fuchs genannt, weil der sehr clever war. Mihai Padoretu, Legende. Und der hatte mal die Idee gehabt, dass der halt, wir hatten einen Sponsor und hat er so gemacht, dass hat er den besten Spieler im Training, hat er einfach einen Gutschein von 20 Euro oder 30 Euro oder 40 Euro war das beim Essen ein Gutschein für das Restaurant gegeben. Auf einmal lief das Training besser, das war Wahnsinn. Ich habe mir so einen Arsch aufgerissen, weil am Ende gewotet wurde, wer halt das beste im Training war. Und für mich war klar, ich bin Bester, aber sonst habe ich halt, wusste ich halt, dass ich 70% geben kann und trotzdem es genug ist, aber irgendwie durch einen kleinen Anreiz und einfach so ein bisschen kompetitives Gefühl hat es halt übelst viel gebracht. Also es war eine super kleine Aktion, die super viel gebracht hat und da kann man viel damit spielen. Also ich bin ja, mein Mindset ist schon sehr stark dahingehend, dass ich ja Trainer werden will und du musst halt die Leute mit kleinen Sachen dran, du musst die halt glauben lassen, dass sie es selber wollen, aber du pusht die halt so ein bisschen dahin, sagen wir es so. Und Anreiz ist auf jeden Fall immer sehr gut, glaube ich, für Sportler, weil halt so ein bisschen, genau, was noch dazu kommt.
Und wer hat dann gewotet, das Team oder der Trainer?
Ich glaube, die Spieler haben gewotet, genau. Die Spieler haben gewotet, genau.
Ja, coole Idee. Du hast es gerade auch schon angeschnitten, mit der Türkei hast du da die Mentalität da schon beschrieben. Ich glaube, da gab es auch ein größeres Thema mit deiner Meinung dazu, wie das da alles läuft. Magst du das mal kurz beschreiben, wie die Situation war?
Na, das war halt so, dass halt, da habe ich auch verschiedene Leute haben in der Türkei schon gespielt und hatten halt ein bisschen mehr Glück mit der Gruppe. Am Ende geht es ja immer um die Gruppe und den Trainer. Und ein bisschen in den Verein, aber am Ende ist der Trainer und die Gruppe am wichtigsten, wie so eine Saison teilweise läuft, finde ich. Und ich hatte halt das Pech, dass ich halt einen schlechten Trainer hatte, also wirklich keinen guten Trainer, eine schlechte Gruppe und ich vom Mindset halt nicht gut da war. Und das ist eine sehr schlechte Verbindung. Weil wenn die ersten zwei Sachen schlecht sind und ich trotzdem Mindset gut da bin, läuft die Saison alle besser. Und am Ende lief es halt darauf hinaus, dass ich halt rausgeschmissen wurde. Zu Recht, ja, vielleicht sogar zu Recht, weil das hat halt einfach nicht gepasst und die brauchten jemanden, einen Sündenbock, der das da war und ich war nicht direkt schuld, aber ich war auf jeden Fall, habe mich nicht das gemacht, für was ich bezahlt wurde, weil ich wurde sehr gut bezahlt und ich wollte es auch nicht. Also es war halt so, dass es halt nicht, ich bin dann gefahren und war dann erleichtert, als ich raus war, weil das für mich auch keinen Spaß gemacht hat am Ende und es war halt keine gute Situation. Weil der Trainer dann letztendlich gesagt hat, ja, mit ihm kann ich arbeiten. Und ich meinte, ja, das ist okay. Und bin ich halt nach Hause gefahren. Und wie gesagt, die Gruppe war schlecht. Also wir hatten junge Spieler, die halt nicht so motiviert waren. Ein paar Ausländer, die wirklich gut waren. Aber das war echt keine schöne Saison, weil halt Türkei auch, du gehst jetzt zum Training und keiner interessiert, was du machst. Und das war an dem Zeitpunkt von meiner Karriere, konnte ich damit nicht so gut arbeiten wie jetzt. Ich glaube, jetzt versuche ich trotzdem positiv dazu. Also es ist ja, ich habe ähnliches Gefühl jetzt von der Qualität von Spielern, die ich habe. Aber ich kann es viel besser handeln und viel, also ich habe, glaube ich, ganz gut gelernt daraus im Nachhinein, aber in dem Moment, als ich da in der Türkei war und einfach, ich trinke nie Alkohol, ich bin jemand, der wirklich, der keinen Alkohol trinkt, und da hatte ich wirklich eine Woche lang, wo ich nach Hause gekommen bin und ein Bier getrunken habe oder drei Bier getrunken habe und mir das wirklich, ich hatte keine Lust mehr drauf. Und so hatte ich auch verhalten, also ich bin auch am Ende schlechter geworden und war da sportlich auch nicht mehr so gut, weil ich mental auch nicht mehr so dabei war. Und dann kam mir mal die Nachricht, dass du halt, dass ich halt nicht mehr im Team dabei bin. Und das war für mich irgendwie erleichternd. Also irgendwie habe ich es drauf, gefühlt habe ich es drauf angelegt, ohne das wirklich drauf angelegt zu haben, weil bewusst hatte ich das nicht im Kopf. Aber ich war dann halt im Februar im Skiurlaub mit meinen Freunden, also es war okay.
Ja. Aber wie kam man dann darauf, dass du, also warst du da irgendwie so ein Unruhestifter oder was? Hast du da irgendwie offen angesprochen, was dir da nicht gepasst hat? Oder wieso hat man unbedingt, also dich als Sündenbock quasi auserwählt?
Ja, also ich bin auf jeden Fall jemand, der klar definiert, was halt da falsch läuft, beziehungsweise meine Meinung preismacht. Meinung und Wahrheit ist ja auch immer so zwei verschiedene Sachen. Ich habe meine Meinung kundgemacht und klar kommuniziert, dass es halt, dass wir voll die Probleme haben. Und die Probleme kamen halt dann immer, das habe ich halt relativ früh schon gemacht in der Saison. Aber wenn du gewinnst, ist alles okay. Und dann haben wir halt angefangen zu verlieren, weil wir halt schlecht trainiert haben. Und dann waren halt alle schlecht. Das war nicht nur ich schlecht, sondern halt, wir haben als Mannschaft schlecht performt und waren dann halt nach einer Zeit, obwohl wir Erster waren in der Hinrunde, haben wir dann, glaube ich, 3, 4, 5, 6 Spiele verloren gehabt in Folge. Und genau, und dann ist es halt einfach zu sagen, Dennis ist schuld, weil Dennis halt Stress macht mit den Türken, weil der, also ich gehe halt zu dem, wir sind Zweiter bei der M geworden, ich gehe zu dem einen Türken hin und will halt mit dem arbeiten, wie man was Sachen besser macht, und er guckt mich an und sagt, wer bist du denn? Mit 22, 21. Und dann bin ich halt so, jetzt könnte ich halt dann da weggehen und halt ihn komplett ignorieren, aber das konnte ich damals nicht. Und dann gibt's halt die ganze Zeit Kämpfe, weil er halt glaubt, er ist richtig geil und er ist halt überhaupt nicht geil. Und viele so eine kleinen Sachen, die hier gekommen sind. Der Trainer macht halt Plastiktraining, wie ich sagen würde. Wir haben halt Spieler, die kein Volleyball spielen können. Ja, also viele Sachen, die dazugekommen sind, die sozusagen für die Leute da nicht akzeptabel sind, weil da in der in Türkei kannst du dem Trainer oder der Verantwortlichen ja nichts sagen. Also es funktioniert ja nicht. Auch wenn du ein Türke bist, die werden ja beschützt. Der Trainer redet mit dem jungen Spieler, haut ab, geht halt nicht zu. Ich gehe zu dem jungen Spieler und sage, ey, hör dir mal zu. Und dann kriege ich Stress, dass es nicht sein kann, dass ich mit dem jungen Spieler rede. Und dann denke ich mir so, okay. Und so lief das halt die ganze Zeit und dann war es für mich halt wirklich problematisch.
Autorität quasi untergraben, indem du da noch deinen Senf dazugegeben hast, oder wie?
Ja, es ist kompliziert. Es ist halt, die werden halt da wirklich beschützt, die jungen, die Spieler, und die sind halt nicht motiviert, um was zu machen. Und ja, also nein, danke. Es war, aber ich hatte auch Pech. Also ich hatte auch wirklich von Freunden, von Leuten gehört, die da gespielt haben und hatten halt eine ganz andere Gruppe und da hatten ganz andere Leute da und das war viel angenehmer für die. Deswegen hatte ich, glaube ich, ein bisschen Pech.
Warst du schon immer so meinungsstark oder ausgerechnet jetzt da, weil es halt viele Themen auch gab, die nicht gepasst haben?
Immer. Ja, ja.
Aber dass du rausgeschmissen wurdest, war das nur eine einmalige Sache?
Ja, ja, das war natürlich kein einziges Mal, aber es ist, oft gibt es Reibereien und Vereine, die das ja nicht mögen, besonders in Italien. Aber genau, also es ist oft so, dass es dann zu Streitigkeiten kommt, aber meiner Meinung nach wird es dann besser. Also es ist nicht so, als ob das dann, ich meine, ich bin ja, oft wirkt es mal für Leute, dass ich einfach meckern will, aber oft ist es eigentlich, ist es zielorientiert, es geht halt um was. Und viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, haben das sehr appreciated. Das heißt, die fanden es gut, dass die halt direkt ein Feedback bekommen von jemand, der halt sich um die, also ich versuche ja nicht einfach da zu meckern, sondern ich probiere eine Verbindung aufzubauen mit den Menschen. Und dann kann ich auch kritisch sein und auch viele Sachen ansprechen, die vielleicht andere nicht ansprechen. Und es gibt Leute, die damit nicht klarkommen, aber ich habe viel erlebt, die das eigentlich sehr angenehm fanden und ich eigentlich ein sehr gutes Verhältnis noch im Nachhinein mit denen habe. Trainer finden es halt kacke, wenn die halt scheiße sind, die Trainer, und ich halt dann obviously klar mache, dass die halt nicht gut sind, aber das ist halt auch besser geworden mit der Zeit. Also es war früher, glaube ich, schlimmer als jetzt.
Ja, du hast gerade erzählt, aktuell bist du in einer ähnlichen Situation. Inwiefern gehst du da jetzt so anders ran? Was hast du daraus gelernt, sage ich mal?
Naja, also ich wusste, wohin ich hingehe. Und wenn das die Idee so schon ist und man das akzeptiert, wie das da wahrscheinlich ist, dass die Liga einfach nicht so eine hohe Qualität hat, zum Beispiel, wenn die Spieler einfach anderes Niveau haben, geht man da vom anderen Mindset ran. Also in der Türkei bin ich hingegangen, war halt gerade sehr erfolgreich und wollte halt da gewinnen und wollte erfolgreich sein und das funktioniert einfach da nicht. Und da ist es jetzt einfach so, dass man halt selber eine höhere Verantwortung hat, weil man halt einen höheren Anteil daran hat, ob man gewinnt oder verliert, weil die Spieler nebenbei nicht so gut sind, ein paar. Und das ist halt so. Ich sehe halt jetzt momentan, dass ich halt die Sachen, mich um die Sachen konzentriere, die ich machen kann, so gut wie möglich, weil ich da halt die Mannschaft mehr helfen kann, als ich halt im Training den versuche, Druck zu geben. Weil das ist halt, die waren gerade 8 Stunden arbeiten und sind jetzt im Training und das ist was anderes, als wenn ich halt ein Profi bin und ganz normal zum Training komme. Und genau, man lernt halt so ein bisschen mit den Leuten umzugehen. Es geht halt teilweise auch im Sack, weil die halt zum Training kommen und keinen Bock haben. Besonders die jüngeren Leute. Aber man lernt damit umzugehen. Und ich habe, glaube ich, eine ganz gute Rolle in der Mannschaft. Ich wurde da als Führungsspieler, glaube ich, ganz gut akzeptiert, auch vom Trainer. Und genau, also die Leute, also die sind sehr nette Menschen. Deswegen sind halt keine Profis, aber halt sehr, sehr nette Menschen. Und damit kann ich, wenn du dir ein bisschen Mühe gibst, reicht mir das schon. Es geht nicht immer um Qualität, sondern es geht ein bisschen um Mindset und um Fleiß. Genau. Und ich habe auch jetzt zum Beispiel einen Trainer, ich hoffe, die sehen es nicht in den Dings, aber ein Trainer, der jetzt faktisch nicht der beste Trainer ist, ist halt ein alter Algerier, aber ist halt ein guter Typ und das reicht mir schon. Und das reicht halt, dass ich halt versuche, eine gute Beziehung aufzubauen, wo halt Vertrauen da ist und dass ich halt mit ihm rede und also das, so ist der Mindset, hat sich geschiftet, dass ich halt ein bisschen bewusster mit den Sachen umgehe, wie halt leistungsorientierter. Ja.
Mhm. Bist du da der einzige Profi?
Wir haben 5 Profis und 3 dürfen spielen. Das heißt, wir haben einen Polen, okay, einen Serben, einen Brasilianer, einen Tunesier und einen Deutschen, also mich. Und 3 dürfen immer spielen und sonst sind es immer Einheimische.
Und wie sind da so die Spiele? Sind die da gut besucht oder ist es eher so ein Bild wie ein Beachvolleyball?
Also interessiert nicht so viele Leute. Also es kommen immer ein paar in die Halle, kommt drauf an, immer bei der Verein, weil die Vereine haben auch immer Jugendarbeit. In Dubai zum Beispiel haben die einen großen Verein, die haben halt alles Volleyball, die haben alle Sportarten zusammen. Und da kommen halt ab und zu Leute, die geheim sind relativ groß, das heißt, du hast nie wirklich gefüllt. Aber es ist witzig, es gibt halt Mannschaften oder bei uns wurde es auch gemacht, es gibt so ein Tombola. Das heißt, wenn du reinkommst, Tickets kosten ja auch nichts, es gibt ja keinen Eintritt. Aber es gibt dann Tombola, das heißt, du kommst rein, kriegst ein Ticket und dann kommt ein Tombola am Ende des nach dem Spiel und dann werden Preise verlost. Und wenn das gemacht wird, sind die Spiele voll. Das ist Wahnsinn. Das heißt, dann ist halt richtig Chaos in der Halle und dann geht es super viel los, aber die kommen alle in der Tombola. Und das ist dann halt wirklich witzig.
Wieso hast du dich denn eigentlich entschieden, da hinzugehen, wenn das so eher so semi-professionell ist? Zahlen die dann doch so gut, so wie man es auch im Fußball sieht, dass da so viel sich dahin bewegt?
Nee, also so wie im Fußball, dass sie so viel mehr zahlen in Europa, ist es nicht. Also ich verdiene wahrscheinlich mehr, als ich in Europa gerade bekommen würde, aber weniger als viele gute Spieler, die in Europa spielen. Ich hatte halt nicht viele Angebote nach der Saison so richtig letztes Jahr und auch nach der Nationalmannschaft, weil ich nicht viel gespielt habe und auch nicht so gut war. Und dann hatte ich halt Angebote aus dem Osten. Ich habe auch mich informiert nach den Angeboten und dann kam halt eins oder ein paar. Und dann habe ich halt mit dem Wiener kommuniziert, das ist halt für mich, ich weiß nicht, wie du die Saison gerade verfolgt hast in Europa, aber das war ja schon sehr, sehr voll mit Spielen. Also sehr viele Spiele, sehr viel kurzer Zeit. Und meine Idee war, dass ich halt bezahlt werde, um weiter Training zu machen und halt da noch Aufbau machen kann für die Nationalmannschaft. Und meiner Meinung nach passt das eigentlich ganz gut. Wir haben ein Spiel die Woche gehabt, wir haben ein Training am Tag. Ich habe einen guten Kontakt mit einem Fitnesstrainer von der Nationalmannschaft oder einem ehemaligen Fitnesstrainer von der Nationalmannschaft. Mal gucken, ob der da bleibt. Aber ich habe Bock, also ich bin nicht müde, ich habe mich eigentlich gut vorbereitet, ich habe vor Gewicht geht es mir ganz gut und ich glaube, ich werde ein bisschen brauchen, um so ein bisschen ans Niveau ranzukommen, aber ich bin sehr akribisch, glaube ich, und denke halt viel nach über Situationen, wie man Sachen löst und so weiter. Und mal gucken, ob ich das schaffe, dann relativ schnell wieder das Niveau zu bekommen, was ich halt, weil klar, nicht ganz da ist, weil die Grundtraining nicht so hoch ist. Aber ich habe Bock. Also ich bin wirklich nicht müde. Ich habe viel freie Zeit gehabt. Ich habe jetzt letzte Woche, war ich jetzt hier in Berlin, weil wir einen Monat spielfrei haben. Bin jetzt auch gerade zu Hause. Und deswegen muss ich die Kinder gleich abholen. Weil ich halt eine Woche lang Heimurlaub bekommen habe. Hab halt da absolut Cardio gemacht, volle Kanne. Hab halt so Sachen gemacht, die du hättest jetzt im Voll, wenn ich jetzt viele Spiele gehabt hätte, nicht hätte machen können. Mach jetzt wirklich einen 4 Wochen langen Aufbau vor der Zahnmannschaft und bin dann hoffentlich relativ fit, wenn ich nach Zahnmannschaft komme und dann gucke ich mal, wird man sehen, wie ich es schaffe, mit dem höheren Niveau, was die anderen halt haben, aufzuholen, weil das kann ich nicht sagen. Ich bin halt, bin offen für den Kampf um den Position bei Olympia und ich werde mein Bestes tun.
Also ist es nicht so, dass du deine Karriere quasi so langsam ausklingen lässt, sondern schon den Fokus hast, da jetzt nochmal voll anzugreifen?
Das Fokus war voll Olympia. Ich habe das alles gemacht, weil ich halt eine Idee hatte, wie ich das Rang angehen will. Ja. Weil ich kenne das, wenn du eine Saison in Europa, die ist normalerweise immer sehr lang und du hast nie Zeit, die extra Aufbau zu machen, die halt mal Zeit zu nehmen, das ein bisschen abzunehmen. Und du hast halt bis zum Ende der Saison, ist es halt super stressig, dann hältst du halt auf und dann hast du gleich eine Mannschaft. Mhm. Und das hatte ich halt nicht. Ich hatte genau das Gegenteil. Ich hatte eigentlich immer viel Zeit, mich mit Sachen zu beschäftigen, hatte auch viel Zeit für den Kopf. Habe aber trotzdem die ganze Zeit Ball berührt. Ich war die ganze Zeit im Training. Habe halt immer noch an Sachen arbeiten können, wie Annahme ganz gut. Ist halt immer Abstimmung und Zuspieler. Ist halt nicht ganz so einfach da. Aber es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe es auch kommuniziert mit den Trainern. Und ich glaube, ich bin wieder eingeladen in der Nationalmannschaft. Und wenn ich besser bin, werde ich mitfahren. Wenn ich nicht gut genug bin, glaube ich, dann bleib ich zu Hause. Und das ist, glaube ich, sehr fair. Also ich muss ja Leistung zeigen jetzt, wenn die da sind und dann.
Wie rechnest du da dir die Chancen aus? Beobachtest du vielleicht so deine Konkurrenten, wie die so performen oder blendest du das völlig aus?
Na, ich lebe halt schon nach dem Motto, dass ich halt, ich kann die Sachen eigentlich nur beeinflussen, die ich machen kann. Also was die anderen machen, ist immer schwer. Das ist halt, man guckt halt ein bisschen. Also ich habe halt, ich glaube, ich habe 5, 6 Spiele per Statistik geguckt, was die anderen gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben zwei Positionen sind schon klar festgelegt, wie Ruben und Moritz Reichert, die halt dafür zuständig waren, dass wir zu Olympia gekommen sind und die werden besser mitfahren, wenn die halt, die haben es so gut gemacht, dass die, also da gibt es keinen Weg drum vorbei, das finde ich auch fair. Ich glaube auch fast alle. Und da geht es halt um die restlichen 2 Außenangreifer-Positionen, die halt zwischen Moritz Karliczek, Christian Fromm, wie heißt der kleine Mann? Tobi Brandt und mir wahrscheinlich ausgefochten sind. Genau, und da hoffe ich einfach, dass der Beste, der halt in der Zeit jetzt Vorbereitung spielt, dann auch mitfahren kann. Und Vinja ist eigentlich ein Trainer, der halt sehr stark auf Leistung geht. Das heißt, du musst halt performen, wenn du halt die Chancen bekommst. Und deswegen weiß ich nicht, wie die Chancen sind. Also ich kann es selber gar nicht sagen. Also ich glaube, ich bin besser als die Jungs, aber ich hoffe auch, dass die anderen das genauso denken. Deswegen, weißt du? Und ich mag die Jungs auch. Das heißt, wenn Tobi Brandt und Christian Fromm besser sind als ich, freue ich mich für die beiden, dass die mitfahren, weil ich das ganz hoffe, dann, wenn es so ist, dann auch dann es auch gut ist und ich die Jungs auch alle mag. Und das geht da, ich glaube, das ist eine gute Sache für die Zahnmannschaft, wenn man halt auch in der Mannschaft halt ein bisschen Friktion hat. Ich glaube, das kann ganz gut sportlich auch sein für uns alle.
Und wie oft hast du so Kontakt mit dem Bundestrainer? Sprecht ihr überhaupt während der Saison oder gar nicht?
Naja, der hat halt mich angerufen einmal und es gibt immer so ein bisschen Kommunikation, wie der Plan für den Sommer ist. Und dann gibt es halt immer 1, 2 Gespräche mit den Leuten, wo er halt was zu sagen hat. Aber der hat selber zu tun. Der hat Familie, der hat einen Verein, wo die halt auch alle 3 Tage spielen. Also ich habe ein bisschen mehr Kontakt mit dem Fitnesstrainer, der auch mit ihm zusammenarbeitet, und Bob, weil ich halt Bob, Thomas Randa schon ein bisschen länger kenne. Aber es gibt so viel Kommunikation, wie wichtig ist und wie nötig ist und nicht mehr. Und das finde ich auch vollkommen okay. Was wollen wir darüber reden? Also alles klar.
Wenn du sagst, er schaut nur auf Leistung, ist es dann eher auch dann, was in der Nations League, sage ich mal, dann passiert? Also alles innerhalb der Nationalmannschaft? Oder spielt das auch eine Rolle, wie man auch im Verein performt?
Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, wie man per Verein performt. Aber ich ist nicht, also du musst performen in der Nations League oder halt im Training und so weiter. Also du musst halt zeigen über längere Zeit, dass du besser bist als die anderen. Mhm. Deswegen, ich glaube, wenn du performst im Verein, als in die Nations League kommst und dann nicht so gut bist, dann ist es halt egal.
Wenn du so viel Kontakt mit Bob hast, hat er da irgendwie schon auch die Fühle ausgestreckt, für dich nach Herrsching zu lotsen oder so?
Na, der hatte kurz gefragt gehabt im letzten Sommer, was ich machen kann. Aber es hätte nicht gepasst. Also die Familie nach München mitzunehmen und ja, das hätte nicht gepasst. Also in Herrsching zu spielen, vielleicht irgendwann mal, aber nee. Also das Gespräch kam wirklich auf, weil es auch Interesse von mir nicht so groß war. Also Also momentan nicht. Aber es hat nichts mit Herrsching zu tun, sondern halt, ja.
Machst du denn überhaupt schon Gedanken, auch was nach Olympia ist, wie du da noch, also wie viele Jahre du vielleicht noch machst, bis du dann ja Trainer, glaube ich, dann werden willst?
Schwer. Also ich bin gerade schon sehr fokussiert, wie so der Weg zu Olympia ist. Mhm. Und danach, wenn es zu Ende ist, der Weg dahin oder nicht dahin, werde ich, glaube ich, mir Gedanken machen, was ich mache. Auf jeden Fall, ja.
Okay.
Also ist schon... Bringt jetzt auch nichts über Sachen danach nachdenken, weil ich es auch, wenn ich jetzt nachdenken würde, nichts wissen würde. Mhm.
Jetzt hast du ja auch schon viele Länder bereist und gesehen. Würdest du sagen, du hast so alles gesehen im Volleyball? Oder fehlt da vielleicht noch irgendwie eine Erfahrung, die du unbedingt noch machen willst?
Oh, alles gesehen. Na, ich glaube, in der Liga natürlich, in der russischen Liga hätte ich immer gerne gemacht, durch die Muttersprache. Ich hätte gerne, glaube ich, noch in Polen ein Jahr gespielt, weil ich halt da verletzt war. Nationalmannschaftsmäßig habe ich schon sehr viel gesehen. Da war ich, glaube ich, schon fast überall, habe gegen jeden gespielt. Also die zwei Sachen hätte ich noch gerne gemacht oder passiert vielleicht noch, aber glaube ich eher nicht. Genau, die polnische, die russische Liga fehlt, also hätte ich schon gerne gemacht, dadurch, dass auch meine Familie aus der Region kommt, wenn ich auch die Sprache spreche, aber es hat halt irgendwie nie gepasst.
Wieso kam das nie? Kamen da keine Angebote oder?
Ich habe keine Angebote, ich hatte früh unterschrieben gehabt, war vielleicht nicht gut genug. Also viele Faktoren, die da mit spielen können.
Arbeitest du nun eigentlich mit einem Manager zusammen, der da für dich scoutet, welche Vereine da irgendwie geeignet sind?
Genau, also es ist genau wie im Fußball, du hast halt Manager und dann dann kommen halt nach der Saison, entweder kommen in der Saison schon Angebote oder nach der Saison. Und dann gibt es halt immer Phasen, wo die Manager halt die Vereine ansprechen, die Vereine die Manager und dann wird das alles wie ein Manager gemacht. Das heißt, ich rede fast nie mit einem Verein, unterschreibe einen Vertrag, komme halt an, krieg Auto, krieg Wohnung und einen Plan, wann ich zum Training gehen muss. Und das läuft meistens eigentlich relativ entspannt. Das heißt, ich muss mich nicht so viel um Sachen kümmern.
Und hat er noch andere Aufgaben oder nur diese Vereinssuche?
Die helfen halt auch, wenn du halt ein bisschen Probleme hast. Ich hatte einmal die Schulter-OP und hat da halt auf jeden Fall sehr viel geholfen und zu organisieren, dass man halt auch heil wird. Aber das sind meistens eigentlich die größten Aufgaben. Also es ist eigentlich nur die Koordination von Verträgen und die Koordination mit dem Verein.
Und erhält dann so anteilig irgendwie was von der Vertragssumme? 10% oder sowas?
Genau, das machen die dann immer ab. Genau. 5 bis 10% kommt auf den Vertrag mit an.
Was war denn dann bisher eigentlich deine schönste Station? Wo hat es dir am besten gefallen?
Der Pietrzemysl war wirklich sehr schön. Also das war ein schönes Jahr, weil wir erfolgreich waren. Pietrzemysl, das war das zweite Jahr im Ausland, weil es sehr erfolgreich war und ich hatte Glück, dass ich halt ein paar sehr, sehr gute Spieler zusammengespielt habe. Kam da als junger Spieler mit rein und hat einfach gut funktioniert, habe auch viele Spielanteile bekommen. Das war das cool, weil es erfolgreich war und wir viel gewonnen haben und ich gut Volleyball gespielt habe. Dann vom Leben war Civitanova wirklich sehr, sehr schön. Das ist direkt an der Adriaküste. Ich habe direkt fast im Wasser gewohnt. Die Halle ist super, der Verein ist sehr gut organisiert. Wir waren erfolgreich, hatte auch in der Mitte auch ein bisschen, war es nicht so einfach, aber insgesamt war das ein sehr schönes Jahr mit guten Leuten. Das waren die zwei Sachen. Modena habe ich einmal in der Stadt, mitten im Stadtzentrum gewohnt, das war auch sehr, sehr schön. Mit der Familie und mein Sohn ist auch geboren in Modena, das war auch ein schönes Ereignis. Das ist genau das Corona-Jahr davor. Ach. Das war wirklich sehr schön. Hatte ich ein schönes Jahr mit der Familie.
Und wahrscheinlich hast du auch einige Trainer schon gesehen. Wen würdest du sagen, war so der nachhaltig dich beeindruckt hat?
Ja, Vital. Ja, Vital hatte. Naja, der war halt krass. Der hat halt eine andere Philosophie als alle anderen. Und der wusste, der, wusste, wie er meine Knöpfe drückt, damit ich halt besser bin. Und das hat er wirklich gut gemacht. Also der hat mich zu einem besseren Spieler gemacht, was ja halt teilweise ein bisschen anstrengend war. Aber das war ja auch eine sehr erfolgreiche Zeit in der Nationalmannschaft. Ich war auch sehr, sehr gut und das würde ich ihm auch viel zuschreiben, wie er das gemacht hat. Und auch als wenn ich später Trainer werden würde, würde ich auch viele Sachen mitnehmen, die Vitor gemacht hat. Die hat auf jeden Fall einen ganz anderen Ansatz als viele Trainer in Italien und es war auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Würdest du sagen, du hast zu dem Zeitpunkt auch gecheckt, welche Knöpfe er gedrückt hat oder eher so im Nachhinein?
Ja, immer so halt Nachhinein auch so versetzt teilweise. Man braucht das teilweise. Ja, direkten Moment habe ich das. Manchmal, nach ein paar Jahren hat man gemerkt, wenn er halt wieder irgendwas erreichen wollte.
Ja.
Aber in den ersten Jahren wusste ich das nicht, aber habe halt besser Volleyball gespielt, weil halt ich einen Trainer hatte, der mich vertraut hat, aber halt auch wirklich hart zu mir war und von mir viel verlangt hat. Es ist eine gute Balance. Der hat es wirklich geschafft, mir Vertrauen zu geben und aber mich sehr stark zu fordern. Und das hat man halt nicht so oft. Also das habe ich nie gehabt so richtig.
Also war das eher weniger so technisch, zum Beispiel, dass du in solchen Situationen irgendwie so angreifen sollst?
Alles, technisch, mental, alles. Technisch, mental, sinnfrei, einsatzmäßig, wirklich überall, also jede Sache, die es ging. Mhm. Und ich war dann halt nach einer gewissen Zeit, als ich dann halt ein paar Jahre dabei war, war ich dann halt wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut im Volleyball. Und dann hat er auch nichts mehr gesagt, weil dann hat er halt, gab es halt eine Verbindung, gab es ein Verständnis, gab es ein Vertrauen. Und da brauchte er nichts sagen und ich war da einfach der beste Spieler mit Abstand in der Mannschaft in dem Moment. Und Georg war damals halt nicht dabei im Sommer, deswegen hat er zu tun. Aber ja.
Unmittelbar nach oder ich glaube während Corona hattest du dann auch mal eine längere Pause von 9 Monaten. Wie kam das eigentlich? Also hast du da bewusst dich entschieden, da mal abzuschalten oder kam das auch vielleicht durch keine Angebote oder wie auch immer?
Ja, na, wir haben halt, genau, das Kind kam, also wir hatten halt ein junges Koyas geboren damals, das war direkt nach Corona und dann habe ich mich halt beschäftigt damit mit ihm vormittags. Nationalmannschaft gab es dann im Sommer auch nicht und dann hatte ich einfach, es kamen keine Angebote, die ich hätte irgendwie gerne machen wollen und dann habe ich entschieden, ja, ich unterschreibe nichts und warte einfach. Und dann habe ich aber halt, das ist immer sehr, sehr schwer, was ich gelernt habe, wenn man fit ist und fit wird, wieder fit zu werden. Das ist super schwer und es dauert ewig. Und das habe ich halt unterschätzt. Und deswegen kam halt leistungsmäßig halt, hat es lange gedauert, bis ich halt wieder sportlich auch eine Leistung habe, die ich halt abrufen konnte. Und dann habe ich irgendwann in Berlin unterschrieben. Und es hat aber auch gedauert. Das war halt auch nicht so gut. Das heißt, ich kam nach Berlin und habe halt nicht so gut Volleyball gespielt, wie ich hätte spielen können, weil es halt Gründe gab und es einfach nicht so einfach ist. Und ja, das waren ja 2 Jahre so ein bisschen. Ich habe das alles im nächsten Jahr habe ich auch dann weniger gemacht, weil ich dann KW irgendwann unterschrieben habe. Und das war auf jeden Fall sportlich nicht so gut. Aber es war halt mental, war ich zu Hause mit der Familie. Das war eigentlich ganz schön. Also habe ich auch gebraucht. Es war einfach die Zeit, die ich, so schön wie Volleyball teilweise ist, geht es manchmal auf den Sack. Und so eine Saison im Ausland, wo man nicht die Familie dabei hat, hatte ich keine Lust mehr drauf und bin einfach zu Hause geblieben. Meine Freundin hat gearbeitet und unser Sohn hat ein bisschen mehr mit meinem Sohn geholfen. Und genau, und dann war das jetzt letztes Jahr, war die erste Saison wirklich, wo ich halt komplett weg war und da waren sie auch dabei. Und zwar das Coole daran, habe ich in Cisterna unterschrieben, in einer nicht so guten italienischen Mannschaft. Aber da war es mit der Familie, mit beiden Kindern dann. Und genau, also es ist auch dieses Jahr war ich jetzt ohne Familie da, das ist halt ein großes Punkt geworden, dass man halt ohne Familie wird es halt schwer, um wohin zu gehen. Das heißt, es muss für die Familie passen, wo ich halt spiele. Und ja, das letztes Jahr hat es halt nicht geklappt, weil ich halt kurzfristig unterschrieben habe und es war am Ende der Saison und dann meine Freundin arbeitet, Kinder gehen in den Kindergarten. Das muss man halt früher planen als Familie, wo man hingeht. Mhm. Und mal gucken, ob ich es nächstes Jahr schaffe. I doubt it, aber ja.
Wonach entscheidest du denn, sage ich mal, hauptsächlich, zu welchem Verein du gehst oder wie hat sich das vielleicht auch im Laufe der Jahre geändert?
welcher ein Angebot macht? Das ist ein großes Manko von den Managern, die wir haben, weil die muss dir vorstellen, es gibt nicht im Fußball wenige, sondern ganz, ganz viele, nicht im Fußball viele, sondern wenige im Volleyball. Und die müssen teilweise Schach spielen, wo die Spieler hinsetzen. Und deswegen kriegst du nicht so viele Angebote, sondern kriegst du halt das Angebot, wo du halt wahrscheinlich hingehst. Das heißt, ich habe dann halt nicht so viele Angebote, wo ich wählen kann, sondern halt eher einen Verein, wo die sagen, da könnte ich hinpassen, weil den anderen Spieler geht da dahin.
Ja.
was halt ätzend ist, aber so ist funktioniert das Spiel. Also das ist halt, das sind alle, das ist halt so, that's the game. Don't hate the player, hate the game. Und deswegen gab es halt nie so wirklich eine Auswahl, sondern ich konnte immer Ja oder Nein sagen und dann kommt vielleicht das Nächste. Und Ja oder Nein habe ich oft gesagt vom Gefühl her, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich hätte mich da teilweise ein bisschen mehr damit beschäftigen müssen und nachdenken müssen, was ich wirklich haben will von meiner Karriere. Aber ja, mitzumachen, habe ich dann nachher gelernt. Und ja, ich glaube, ich hätte ein paar Entscheidungen anders getroffen, hätte ich ein bisschen einen guten Rat gehabt, weil die Manager, wie gesagt, wollen dich halt irgendeinen Verein haben, anstatt dir halt das Beste für deine Zukunft zu machen. Gutes Beispiel ist, ich weiß nicht, verfolgst du Fußball?
Ja, klar.
Genau, und Haaland zum Beispiel, ein perfektes Beispiel. Der Vater hat ihn beraten immer gehabt und immer eine Idee gehabt, wie die Entwicklung von seiner Karriere funktionieren soll. Von der Salzburg nach Dortmund und dann halt zum großen Verein. Und nicht zu früh und so weiter, dass man halt das aufbaut und nie nach Geld geht und so weiter. Und das, glaube ich, würde ich jetzt, wenn ich ein Kind hätte, würde ich ihm auch deutlich besser die Vereine, also besser in die Vereine gehen, die nicht, wo es nicht um Geld geht, sondern halt ein bisschen mehr um entwickelnde Karriere. Und ich bin zu früh nach dem Geld gegangen, glaube ich. Und das war nicht so gut. Ah.
Wobei du ja eigentlich einen Vater gehabt hättest, der sich da so ein bisschen auskennt und der dir hier beratend zur Seite stehen
ja,
könnte.
Ja, aber die Zeiten waren damals anders. Die Zeiten waren damals ganz anders. Also der hatte damals für ein Apfel und Ei gespielt und ja, es ist, nee, leider nicht. Aber das ist, wie gesagt, das war für ihn halt, er kennt sich damit nicht, also da haben wir auch nicht so die Verbindung dazu, dass wir es hätten machen können. Das war ja schon angeteased mit dem, wir reden nicht über Volleyball, hat sich nicht geändert.
Magst du denn verraten, was du so zu deinen Hochzeiten verdient hast?
Oh, ich habe 300.000 Euro in meinen Hochzeiten verdient, netto.
Ah ja, Italien dann wahrscheinlich, oder?
Nee, in der Türkei, witzigerweise.
Krass, ja, aber die ziehen ja auch an. Also das wird ja auch immer höher und Top-Spieler gehen ja dann auch dahin.
Genau, die haben sehr gutes Geld. Ich glaube, die ist auch besser geworden im Verein. Also die Vereine, wo ich jetzt zum Beispiel Sirat war, der hat sich auf jeden Fall entwickelt, haben bessere Leute eingestellt. Deswegen ein großer Punkt ist halt, dass ich halt einfach Pech hatte oder ich mental einfach nicht da war. Also die entwickeln sich ganz gut, die Vereine in Italien, in der Türkei, ja.
Wie ist denn so der Unterschied von den Gehältern, vielleicht auch zu deiner Zeit? Ist es immer noch ähnlich zu heute, dass so Italien, Polen, Türkei da die Big Player sind? Oder war das damals vielleicht noch?
Es gab, Russland war damals relativ groß. Ich glaube, Russland hat sehr gute Gehälter gezahlt gehabt, manchmal bei der Karriere. Machen sie wahrscheinlich immer noch, aber davon kriegt man nicht so viel mit. Türkei zahlt jetzt gerade wieder mehr. Also ich glaube, die Gehälter, die Jungs gerade bekommen, die gut Geld verdienen, sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also die haben sich, glaube ich, vielleicht, also ich weiß es auch wirklich gesagt nicht, aber die Gehälter, die ich jetzt so sehe, die Leute bezahlt bekommen, sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mhm. Weil die Polen zahlen gut, die Italiener zahlen gut, haben auch viele Mannschaften, die gut spielen. Ja.
Okay. Beobachtest du denn eigentlich auch so die Volleyballentwicklung oder ich sag mal den medialen Stellenwert so in Deutschland oder bist du immer aufs Sportliche quasi fokussiert?
Ist ja nix. also wenig. Also man hat genug zu tun, um selber zu spielen. Ich bin auch jemand, der halt, ich hatte mir mal ganz stark vorgenommen gehabt, einen YouTube-Channel, einen Instagram-Channel zu machen für die Nationalmannschaft oder halt allgemein das ein bisschen zu promoten. Ich mag das nicht, das Zeug. Also ich habe selber mich für lange Zeit von Instagram entfernt. Also mich einfach mental davon entfernt. Poste auch nichts, konsumiere darüber nichts und auch kein Facebook. Ich habe halt Twitter, weil ich halt ein Krypto bin und das halt das Einzige ist, wozu man halt, wo man eine Information bekommt. Aber nee, also ich wüsste auch gar nicht, wenn jetzt irgendwas mehr wäre von Berichterstattung, würde es mir gar nicht auffallen. Außer wenn es auf Twitter gepostet werden würde.
Auch nicht so nach der Olympia-Qualifikation?
Da habe ich halt das eher mehr gemerkt, dass halt Leute sehr interessiert waren daran, dass wir da erfolgreich waren, dass ich mehr so Zuschriften bekommen habe, als dass wir halt also man hat halt gesehen, dass glaube ich Sportschau auch gezeigt, also die Tagesschau das was gezeigt hat. Also man hat das schon mehr mitbekommen, weil halt auch mehr ein bisschen geteilt wurde in WhatsApp zum Beispiel. Also ja, da würde ich schon sagen, dass ich ein bisschen mitbekommen habe, auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich auch zu Olympia auch wieder mehr sein, weil halt Interesse da ist. Aber danach wird es wieder nichts. Also danach ist wieder vorbei.
Ich hoffe doch.
Ja, nee, also hoffen, solange ich schon dabei bin, da gibt es nicht mehr Hoffen. Das ist halt, da muss wirklich sehr viel passieren, dass halt sich was ändert. Das ist halt ein gutes Beispiel ist für Berlin, die das halt geschafft haben, über lange Zeit was zu ändern. Die medial einfach präsent sind in Berlin und das ist schwer, deutschlandweit zu machen.
Jetzt hast du eigentlich schon gesagt, du willst Trainer werden, aber was ich noch so, ich glaube mal gelesen zu haben, dass du mal überlegt hast, die Netzhoppers da irgendwie dich zu beteiligen oder sowas.
Genau, also das heißt, es war eine verrückte Krypto-Idee, weil man halt, wenn man Krypto investiert ist, ab und zu mehr, sehr viel Geld hat. Und das finde ich aber sehr interessant, einen Verein zu führen. Also ich finde es immer noch sehr interessant. Mhm. Halt aber nicht in der Zappers. Also die viele Leute, die ich da kennengelernt habe, waren alle sehr nett. Aber ja, ist schon sehr schwer. Also du hast ja mit Dirk auch geredet, da gab es wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen, die man angehen muss, damit man der Verein professionell wird. Und ja, das habe ich halt gesehen, als ich halt erstmal ein paar Zeit lang dabei bin. Das hat mich halt auch realisiert, dass es halt wirklich sehr, sehr schwer ist. Du kannst halt, also wenn ein Verein viel Schulden hat, das ist halt wirklich schwer, keine Jugendarbeit oder keine Jugendarbeit, die zusammen mit den Profis arbeitet, keine Halle, keine Geschäftsstelle. Das sind sehr viele Faktoren, die halt nicht funktionieren. Dann würde ich lieber einen Verein aufbauen von ganz klein auf, von Basis auf und dann statt halt einen Profiverein zu investieren und über die ganzen Ligen hochgehen, als einen Verein zu kaufen, der halt wirklich Jahre braucht, um halt profitabel oder überhaupt zu überleben. Was der Dirk ja gerade probiert, was ja sehr interessant ist.
Es wäre eine Option für dich da, gleichzeitig als Trainer, so wie Max Hauser quasi, da irgendwie eine Mannschaft hochzuziehen und dann in die Geschäftsführung überzugehen.
Vergleiche bitte. Also Respekt an Max Hauser, was er geschafft hat in Herrsching. Also ist auch beeindruckend, was er geschafft hat in Herrsching, weil es halt wirklich ein Verein, der halt lange Zeit nicht ernst genommen wurde, jetzt einfach ein Verein ist, der im Pokalfinale steht. Also ist schon beeindruckend. Mhm. Und der ist ja schon letztendlich als von, das ist ja sein Baby sozusagen. Mhm. Also ist schon beeindruckend. Aber ich hoffe, ich bin nicht ein Trainer wie Max Hauser.
Okay, kannst du es näher ausführen vielleicht?
Nee, aber ich habe große Ambitionen. Ich glaube, ich glaube, ich habe ein Potenzial, ein guter Trainer zu werden, wenn ich daran arbeite und offen bin für Fehler und daran lerne. Und ich hoffe, ich kann ein besserer Trainer werden, als ich selber Spieler war, von dem Skill, was ich habe. Mhm. Und das, ja, das weiß ich nicht. Das kann auch sein, dass ich werde auch, wenn es nicht so ist, werde ich das akzeptieren und dann sagen, ich kann es doch nicht. Aber ich glaube, ich habe viele Fähigkeiten, die mich dazu, und ich hatte auch Glück, dass ich gute Trainer hatte und da aufgepasst habe, beziehungsweise gut viel lange Zeit mit denen gearbeitet habe, um viele Ideen zu lernen, wie man Sachen macht. Ja, ich habe den Satz nicht beendet, aber ja, ich glaube, ich kann besserer Trainer werden als Spieler.
Okay. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich dich vielleicht noch kurz bitten, kannst du denn irgendwie so einen kleinen Crashkurs geben, so zum Thema Krypto? Was muss man da alles wissen, damit man da erfolgreich irgendwie investiert? Hast du dich da so negativ eingelesen?
Na, erstens, was man wissen muss, ist, dass wenn man über Krypto hört oder von Leuten von Krypto hört, es ist meistens der schlechteste Zeitpunkt, Krypto zu kaufen. Weil es halt immer in so Zyklen funktioniert, weil du halt weil Krypto ist letztendlich nicht mehr als Software. Also wenn Leute, am Ende ist es halt wirklich, hat der Wert ist nur so hoch, wie die Menschen es wertvoll machen. Mhm. Das heißt, du hast keinen Basiswert dahinter wie Aktien. Und deswegen verstehen auch Leute, viele Leute Krypto nicht, weil die es nicht so greifen können. Mhm. Weil es halt, aber wenn wir leben ja im 21. Jahrhundert und Netzwerke im Internet haben ja einen Wert, wie zum Beispiel Facebook, Twitter und so weiter. Und in Krypto hast du halt, ist diese Währung dein Teil an diesem Netzwerk. Und so größer dieses Netzwerk wächst, umso größer ist der Wert von deinem Token, den du erhältst. Ganz grob umfasst. Und Netzwerke können ja ganz schnell wachsen. Das heißt, du hast ja diesen Netzwerkeffekt. Das ist ja exponentielle Kurve meistens, die steigt. Und dadurch sind die Leute, die früh in Kryptos investiert sind, die richtigen Kryptos und lange das halten, sehr reich, weil es halt exponentiell steigt, der Anstieg von dem Krypto. Das Problem ist ganz oft, dass halt Leute von Krypto hören, wenn wir diesen Bull-Zyklus sind. Das heißt, es ist genauso wie im Volleyball. Es wird über uns berichtet, wenn wir erfolgreich sind. Nicht vorher, wo wir hart arbeiten und danach ist aber vorbei. Das heißt, in der Zeit, wenn überberichtet wird über Krypto, sind wir halt immer in einem aufsteigenden Markt. Wenn Leute dann aber einsteigen, sind die nicht in der Lage zu verkaufen, weil die mal viel zu spät gekauft haben. Mhm. Und dann geht es wieder übelst runter. Das heißt, wir haben halt immer so ein hoch, runter und am Ende geht es aber mal hoch langfristig. Und ja, der größte Tipp ist, nicht Krypto zu kaufen, wenn man darüber hört, und Krypto zu kaufen, wenn man nicht gerade interessiert ist drin. Das ist immer relativ hart, und viele Leute machen kein Geld mit Krypto, weil die halt nicht in der Lage sind, diese emotionale Achterbahn, die Krypto halt mit sich bringt, durchzugehen. Aber du merkst schon in der ganzen Erklärung, die ich habe, das ist super kompliziert. Das ist einfach wirklich, Bitcoin ist einfach Senden anfangen und dann gibt es halt Kryptowährungen, die halt Applikationen haben, die dazwischen funktionieren und das ist halt super, super komplex. Aber am Ende ist der Preis davon abhängig, wie die Emotionen von den Menschen sind. Ja. Und das ist halt das Einzige, was darum geht. Weil innen hat alles keinen Wert, aber alles hat einen Wert, wenn Leute sagen, es hat einen Wert. Also Immobilien sind auch mal nichts wert, wenn wir uns daran einigen können, dass halt keiner was kaufen will, sondern es halt einfach wertlos ist. Aber machen wir nicht, also ist ja klar.
Und Bitcoin ist ja eher so das prominenteste Ding, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, da irgendwie zu investieren.
Genau, also Bitcoin war das erste, weil das halt der Gründer hat sich eine Möglichkeit gesucht, außerhalb des Geldsystems Transaktionen zu machen, das heißt Geld hin und her zu schicken und hat sozusagen geschafft, dass man halt durch eine öffentliche Datenbank Menschen miteinander Wert verschieben können, ohne dass halt, weil digital ist ja immer das Problem, dass du halt nicht nachvollziehen kannst, ob es eine Rarität ist digital, weil es halt kopiert werden kann. Und durch eine öffentliche Datenbank hat er es geschafft, dass halt Leute, dass ich dir was schicken kann. Und viele Leute im System sehen unsere Transaktion, schreiben die auf eine Datenbank, aber schreiben die auf ganz viele Datenbanken und dadurch kann die Transaktion, die ich zu dir gemacht habe, nicht mehr zurückgenommen werden, weil das halt das System sieht, dass wir miteinander gehandelt haben. Und das ist das ganz, ganz Basis von Bitcoin, dass sozusagen einfach nur eine öffentliche Datenbank, wo halt sich alle Leute darauf einigen, dass es die richtige Datenbank ist und jeder sozusagen die das Geld hat, was er da drauf hat. Und ich könnte halt, wenn ich eine Adresse habe, kann ich sehen, wie viel Geld er hat, aber ich weiß nicht, wem er dazugehört. Das heißt, es ist Pseudonym. Das heißt, du hast halt, man kann ja alle Einträge, die jemals passiert in Bitcoin einsehen, weiß aber nicht genau, wem die gehören.
Mhm. Und wenn man sich jetzt da tiefer einlesen will, wo kann man sich da gute Informationen herbekommen oder direkt an dich wenden?
Ja, direkt an mich wenden, also ich weiß es auch nicht. Also ich versuche auch Leuten zu helfen, in Krypto zu investieren, aber es ist halt wirklich nicht so einfach. Man versucht halt immer gute Ratschläge zu geben, aber dadurch, dass es halt so volatil ist und ja, auch wenn man es versteht, macht man teilweise kein Geld. Es ist wirklich schwer, da Geld zu investieren. Und dann siehst du halt immer die Gewinner, die immer da sind. Aber zu den Gewinnern gibt es auch ganz viele, die halt nicht so steigen wie die anderen. Und dann gibt es halt auch, dann steigen die eine, steigen die anderen und dann denkt man, die andere steigt. Genau, also Krypto kann ich empfehlen zu kaufen, die halt, also ja, ich wüsste nicht mal, wo ich anfangen soll, Leuten das. Also es gibt sehr viele bei YouTube einfach gucken, aber das Problem ist, es gibt super viel schlechte Ratschläge auf YouTube. Mhm. Weil die Leute wollen halt Klickzahlen und können halt dir nicht den Ratschlag geben, der halt da ist, um dir Geld zu machen. Ja, schwierig. Ja, wirklich schwer. Also jetzt ist gerade eine Zeit, die halt sehr kompliziert ist, Krypto zu kaufen, weil guten Ratschlag zu finden in Krypto ist wirklich sehr schwer.
Ja gut. Ich glaube, du hast trotzdem einen ganz guten Eindruck gegeben, um das mal ein bisschen zu verstehen wenigstens. Ich würde gerne meine letzte Frage stellen. Und zwar würde mich interessieren, bei welchem Gast du denn auch mal bei meinem Podcast reinhören würdest. Wer würde dich da interessieren?
Carmen Niromand.
Okay.
Ich kriegst du das eigentlich, aber Legende.
Ich gebe zu, ich habe es schon probiert, ja, aber ich probiere es nochmal und sage, Dennis will dich hören. Wer weiß, vielleicht geht da was.
Nee. Ja, also das ist eine Frage, weil halt das ist halt beeindruckend, was er geschafft hat in Berlin. Sonst was Einfacheres. Thomas Randerwich, hast du mit Thomas mit Bob geredet?
Noch nicht, nee. Aber ja, vielleicht.
Ja, also entweder Bob oder halt Max Hauser. Ich glaube, wir sind auch. Die Geschichte von Herrsching ist, glaube ich, auch sehr interessant. Mhm. Weil der halt wirklich von vornherein dabei war. Und Bob ist einfach auch einer der besten Trainer, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, das müssen Leute auch verstehen. Und der hat auch das Mindset dafür, ein sehr guter Trainer zu werden. Und viele gute Ideen, viel gut, wie er mit Sachen umgeht. Also Thomas, mit Bob würde ich auf jeden Fall, wenn du könntest, in Verbindung setzen. Der ist natürlich ein guter Mann.
Ja, cool. Werde ich vielleicht auch mal fragen. Ich habe da auch die räumliche Nähe, bin ja im Münchner Umland quasi beheimatet. Kurz vielleicht noch ein Hinweis, die allererste Folge war mit André Bugel, der Marketingmanager. Da kann man ja in der Zeit da schon mal reinhören, der da marketingmäßig viel erzählen kann über Herrsching. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast zwischen deinen ganzen Familienterminen. War auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, ich war vorher golfen, so ist okay.
Nee, genieß die Zeit, die du da noch die Woche bist. Und ja, vielleicht, ich bin auch in Paris dabei, vielleicht sieht man sich da, läuft man sich über den Weg. Wenn du auch dabei bist, sehen wir dann. Wird auf jeden Fall eine Challenge, aber ich werde es beobachten und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Und das war sie auch schon, Folge Nummer 19 mit Dennis Caliberda. Ja, wie gesagt, zum ersten Mal einen Spieler da gehabt, aber ich denke, es war doch genauso spannend wie mit Manager oder Managerinnen. Wenn du noch Spieler oder Spielerinnen irgendwie im Kopf hast, die interessant wären, lass es mich doch gerne wissen. Beachvolleyballer vielleicht auch. Würde mich interessieren, wer dich, wie gesagt, interessieren würde. Und ja, würde mich freuen, wenn du meinem Podcast folgst auf Spotify oder Apple Podcasts oder wie auch immer. Dann verpasst auch keine Folge mehr. Gerne bewerten oder Sternebewertung gibt es bei Spotify. Da mal kurz 5 Sterne da lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 bis 3 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.